Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf www.spielepodcast.de. Und wir haben ja wieder ein paar Tage verstreichen lassen, aber waren natürlich nicht untätig und haben gespielt. Nämlich etwas umfangreicher, kann man sagen, und auch schon etwas älter. Nämlich Schatten über Camelot. Und das machen wir ja nicht nur, weil wir jetzt endlich mal was aufarbeiten wollten, sondern das haben wir unter anderem auch deswegen getan, weil es eine Erweiterung dazu gibt, nicht Merlins Macht. Doch der Reihe nach. Erstmal sei erwähnt, dass das Ganze übrigens in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler entsteht. Zu finden im Internet auf www.gelegenheitsspieler.de und es dort zurzeit eine neue Ausgabe gibt. Die ist zwar jetzt schon Ende Oktober erschienen, aber das ist ja noch nicht so lange her. Da kann man also sicherlich nochmal reingucken. Wo wir jetzt, wie gesagt, reingeguckt haben, ist Schatten über Camelot. Und das hat unter anderem den Sonderpreis Fantastisches Spiel von der Spiel des Jahresjury 2006 bekommen. Was macht das Spiel denn aus, lieber Christian, der wir heute nicht in deiner hallenden Küche sitzen?
Ja, ich vermisse meinen Kühlschrank. Schatten über Camelot ist ein kooperatives Spiel, das heißt, die Spieler spielen miteinander statt gegeneinander. Aber in jedem guten Spiel muss es einen Gegner geben und hier ist es das Spiel selbst. Das heißt, wir versuchen schneller weiße Schwerter zu bekommen, als der Spielmechanismus schwarze Schwerter auf das Brett legt. Das Ganze funktioniert dergestalt, dass wir sogenannte Questen absolvieren. Wir müssen also Aufgaben erfüllen und bevor wir anfangen, eine Aufgabe zu erfüllen, müssen wir eine Karte ziehen, die eine böse Tat vollbringt. Und diese bösen Taten summieren sich mit der Zeit und wenn irgendwann in einem bestimmten Spielbereich genügend böse Taten liegen, dann werden schwarze Minuspunkte verteilt. Wenn wir es schaffen, aber die Aufgabenbereiche vorher abzuarbeiten, dann können wir die bösen Karten ablegen und erhalten dafür weiße Schwerter. Und das Ganze muss man eben gemeinsam machen, das heißt, wir versuchen möglichst an Orte zu gehen, die andere Mitspieler nicht erreichen können oder für die andere Mitspieler gerade keine passenden Karten auf der Hand haben und versuchen auf die Art und Weise möglichst effektiv unser Vorgehen zu verteilen auf dem Spielbrett, sodass jeder dort agiert, wo er gerade am besten Punkte machen kann.
Wie man ja so schön immer sagt, das Böse ist immer und überall. Es kann auch in der eigenen Runde ja sich verbergen, weil es wird am Anfang ausgelost und es kann eben sein, dass ein Verräter unter den Spielern ist. Und das habe ich auch inzwischen mehrmals gehabt. Das ist dann immer ein besonderes Hallo und Haje am Ende, wenn man dann denkt, oh, man hat gewonnen und man hat es dann doch nicht, weil nämlich der Verräter am Ende noch ein bisschen was machen kann, um an dem Spielergebnis was zu drehen. Und er kann es natürlich auch zwischendurch eine ganze Menge da im Geheimen und Verborgenen tun, je nachdem, was für eine Figur er dann auch spielt. Das ist so ein bisschen, ja, Rollenspiel kann man es ja nicht bezeichnen. Jeder hat zwar eine Rolle, aber die Rolle spezialisiert sich eigentlich darauf oder begrenzt sich darauf, dass man eine besondere Sonderfähigkeit hat, zum Beispiel zwei Karten ziehen darf oder drei Karten, nur eine mehr ziehen darf, Karten mal reingucken darf, eine wieder weglegen darf. Also eher so zwar marginale Sachen, die aber in der Summe dann und in der Zusammenspiel mit den anderen, wenn man es zweckmäßig einsetzt, sehr mächtig sein kann. Und wenn man das wiederum auch als Verräter dann gegen die anderen einsetzt, ohne dass sie es mitbekommen, hat man da schon ganz gute Karten mit den bösen Karten.
Ja, also es erinnert ein klein wenig an das, ebenfalls an das Kartenspiel Saboteur, wo auch einer im Geheimen gegen alle anderen operieren muss und möglichst versuchen muss, so lange wie möglich unerkannt zu bleiben. Und auch hier ist es so, wer zu schnell entdeckt wird, der verliert unter Umständen den großen Vorteil, eben im Geheimen gegen die anderen spielen zu können und wird natürlich von allen anderen geschnitten werden. Deshalb liegt der große Reiz darin, herauszufinden, wer eigentlich der Verräter ist und gleichzeitig eben die Aufgaben gemeinsam kooperativ zu erfüllen.
Wenn man sich die Regeln so anguckt, also grundsätzlich, wenn man es erstmal spielt und begriffen hat, ist es eigentlich nicht wirklich kompliziert, weil es beschränkt sich eigentlich darauf, dass man im ersten Teil was Böses tut, nämlich in der Regel eine Karte zieht oder es nennt sich solche Katapulte auf den Platz setzt. Davon darf man nur eine bestimmte Zahl haben, sonst hat man nämlich verloren. Ansonsten muss man, wie gesagt, immer diese bösen Karten ziehen. Oder eben eine Heldentat tut, dann als zweites, nicht nur oder, sondern und, dann als zweites eine Heldentat tut. Das ist meistens auch eine weiße Karte, dann die guten Karten ausspielen oder zwei, drei andere Möglichkeiten. Das ist es dann eigentlich schon. Andererseits muss ich zugeben, bei unserem ersten Spiel, das wir sozusagen am Spiel oder am Tisch erarbeitet haben, haben wir glatte 60 Minuten gebraucht, bis wir dann die Regeln einmal durch hatten. Ja, also so gesehen von dem Anfangshürde ein wenig, vielleicht würde man sagen, nicht direkt gelegenheitsspielertauglich, aber wenn man es erstmal spielt, ist es doch erstaunlich handelbar und eigentlich so kompliziert nicht.
Nee, vor allem, weil es sich letztlich dann als ziemlich aufgeblasenes Kartenspiel entpuppt. Man zieht eine böse Karte, führt die bösen Aktionen darauf aus, dann spielt man eine gute Karte und führt die guten Aktionen aus und dann dazwischendurch darf man noch Karten mit anderen Mitspielern austauschen, je nachdem, was die Aktionskarten gerade so hergeben. Aber es ist dann im Kern ein Kartenspiel, das einfach nur ein klein wenig epischer ausgebreitet wird. Und wenn man das erstmal verstanden hat, wie der Kartenmechanismus funktioniert, dann geht das ganze Spiel sehr, sehr flott von der Hand. Aber man muss natürlich erstmal die ganzen Symbole auf dem Spielplan verstehen, wo man nun Karten hinlegen darf, wo welche Effekte eintreten und wie diese Effekte eintreten. Das erfordert ein bisschen Einarbeitungszeit, aber dann geht das Spiel sehr, sehr flüssig von der Hand.
Was ich persönlich ja besonders gerne mag bei solchen Spielen, gerade so die ja so ein bisschen auf Abenteuer, Fantasy auch ausgelegt sind, ist, dass man solche Ereigniskarten hat. Kann man natürlich auch sagen, hat natürlich wieder was mit Glück zu tun. Klar, also Schatten über Camelot ist kein Schach. Direkt berechenbar ist es nicht, aber das macht meines Erachtens gerade den Reiz aus, weil es sehr viele, sehr unterschiedliche Ereigniskarten dabei gibt, die auch teilweise etwas länger wirken und dadurch das Spielgeschehen sehr effektvoll dann auch steuern und ihn einen eigentlich immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Also wir hatten jetzt bei der letzten Partie, die wir gespielt haben, durchaus welche solche Karten, also die schon sehr mächtig waren. Gerade wenn man jetzt, wenn wir langsam jetzt zu der Erweiterung auch kommen, die neuen Hexenkarten, die da sind, die können schon einem ziemlich wehtun und das schwer machen, doch dieses Spiel dann noch gegen das Spiel zu gewinnen.
Wobei das Spiel auch mit der Spielerzahl sehr gut skaliert. Also das Grundspiel ist für 3 bis 7 Personen ausgelegt und es funktioniert eigentlich in so ziemlich jeder Besetzung gleich gut, wenn man von den Wartezeiten mal absieht. Denn jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist, wird eine sogenannte böse Aktion durchgeführt. Das heißt, wenn mehr Spieler im Spiel sind, finden auch mehr böse Aktionen statt. Sprich, das Spiel wird schwerer. Aber dadurch, dass mehrere Spieler im Spiel sind, haben sie auch mehr Aktionen zur Verfügung, um das Spiel eben drehen zu können. Der Erweiterung sind dann sogar 8 Spieler möglich, wobei man eigentlich sagen muss, dass 8 Spieler schlichtweg ein bisschen lang ist von der Wartezeit, bis man da wieder dran ist. Da kann man dann schon getrost Kaffee trinken gehen.
Wobei allerdings der... So richtig lange Wartezeiten, würde ich sagen. Also das muss man nicht haben, weil... Man spielt ja, wie gesagt, gemeinschaftlich gegen das Spiel. Das heißt, man so ganz kalt lässt einen ja nicht, was davor passiert, weil das durchaus auch den eigenen Zug nicht nur beeinflussen kann, sondern man gegebenenfalls auch schon vorher dann auch eingreift. Also König Arthur zum Beispiel muss mit anderen dann Karten gegebenenfalls vorher schon mal tauschen, damit er dann denen dann auch schon mal was zuschustert und so ähnliches. Also man ist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und finde ich zumindest auch erwartungsfroh dessen, was so sonst passiert. Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich dann, wenn man zu 7 oder 8 spielt, jetzt 7-mal erstmal Kaffee trinken geht. Das sollte man nicht machen. Gerade wenn man der Verräter ist dann und auch wenn man der Nicht-Verräter ist, um rauszufinden, wer der Verräter ist, sollte man da schon eigentlich die ganze Zeit bei der Sache bleiben. Was ich persönlich ja auch noch richtig nett fand, war, dass das Ganze ziemlich stimmungsvoll gemacht ist. Also das Spielbrett ist so ganz nett. Es ist ja nicht nur ein Spielbrett, sondern es sind ja eigentlich 1, 2, 3, 4 Spielbretter, wo man eins auch noch oder eigentlich alle nochmal umdrehen kann. Also überall ist da was zu sehen. Da passiert was mit diesen Questen. Ja, wie gesagt, sind keine aufwendigen Questen, sondern in der Regel irgendwelche Kartensammeldinger. Aber es ist schon so, dass einem das eigentlich gar nicht so auffällt, dass es nur um Kartensammeln geht, sondern ich stelle mir das schon vor, wirklich so gegen Lancelot zu kämpfen und jetzt den Heiligen Gral da in meinem Besitz zu haben. Also, naja, gut, nicht ganz. Aber ich finde schon, dass es eigentlich ganz gut die Story so ein bisschen auch rüberbringt, dass man sich auch mehr darunter vorstellt, als einfach nur ein Kartenspiel.
Ja, und der Nervenkitzel ist eindeutig natürlich gegeben, wenn man zu Beginn seines Zuges eine schwarze Karte aufdeckt und man ganz genau weiß, im Bereich von Excalibur ist die nächste schwarze Karte quasi spielentscheidend. Sprich, wenn noch eine schwarze Excalibur-Karte aufgedeckt wird, dann haben wir verloren. Und man sich natürlich jetzt überlegt, was mache ich jetzt? Decke ich eine schwarze Karte auf oder stelle ich lieber gleich einen Katapult vor die Burg? Das muss man dann mit seinen Mitspielern auch plötzlich besprechen. Das heißt, da kommt es dann zum Tragen, dass wir hier ein kooperatives Spiel haben. Also man muss mit seinen Mitspielern schon überlegen, gemeinsam, wie gehen wir vor, was mache ich, was ist am sinnvollsten, was haltet ihr für sinnvoll anhand eurer Karten, die ihr noch auf der Hand habt. Also es ist schon ein sehr eigenes Spielgefühl, das Schatten über Camelot da mitbringt.
Dazu kommt auch noch, dass man, da man ja diese Questen bis auf 2 in der Regel eigentlich nur kooperativ lösen kann. Man kann sie auch alleine lösen. Aber einige sind so umfangreich, dass man da schon eigentlich mit mehreren Spielern dann hingehen sollte, damit man denn dann auch überhaupt eine Chance hat, bevor der Gegner dann zugeschlagen hat, diese Aufgabe dann dort auch zu erfüllen. Also da ist man eigentlich auch jedes Mal im Zwiespalt, kämpft jetzt jeder für sich, seine eigene Quest, ist in der Regel wahrscheinlich nicht anzuraten oder versucht man Gruppen zu bilden, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt hier mal um den Heiligen Gral, dann schieben die anderen, versuchen dann vielleicht dort eher die Karten auch hinzuschieben und ähnliches. Also ich finde, man hat da schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die man sonst so bei vielen anderen Spielen, die man ja so für sich alleine spielt, nicht hat.
Interessant ist natürlich auch dabei, dass die Spielfiguren, die am Spiel teilnehmen, allesamt verschiedene Sonderfunktionen haben und dabei ist es auch wichtig, dass man diese Sonderfunktionen möglichst gewinnbringend einsetzt. Das heißt, jede Spielfigur, die man spielt, muss man erstmal auch ein bisschen kennenlernen und es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Figuren im Spiel und mit der Erweiterung kommen auch noch mehr hinzu. Das heißt, die Spielgruppe wird am Anfang immer neu zusammengestellt. Das heißt, man spielt nicht stets mit demselben Charakter, sondern spielt je nach Partie mit einem anderen Charakter, der eine andere Sonderfähigkeit hat, sodass sich auch allein dadurch schon die Partien sehr stark voneinander unterscheiden und man durchaus Neues zu entdecken hat pro Spiel.
Dazu kommt jetzt ja, und jetzt kriegen wir langsam den Kniff raus, weshalb wir das Ganze heute ja auch schon besprechen. Ich hatte es ja erwähnt, es gibt eine neue Erweiterung dazu und die heißt Merlins Macht. Dabei sind wieder die beiden Autoren, nämlich, wie spricht er sich denn, Serge Laget und Bruno Catala. Weißt du, wie man sie genauer ausspricht?
Serge weiß ich auch nicht, Bruno Catala würde ich sagen.
Kann durchaus sein. Na gut, also die beiden Autoren dieses Spiels, das ja bei Days of Wonder erschienen ist. Das kann ich aussprechen, immerhin. Gut, also Erweiterung. Und da gibt es nämlich unter anderem schon mal wieder neue Rollen, die neue Sonderfähigkeiten haben. Dazu ist dann noch gekommen, dass wir jetzt eine neue Figur dabei haben, nämlich Merlin. Der war bisher nur auf Karten, jetzt ist er auch als Plastikfigur dabei und kann einen so ein bisschen unterstützen, weil er ein bisschen mit auf dem Feld dann rumwandert. Wenn er gerade da ist, wo man auch was zu tun hat, dann kriegt man unter anderem eine weiße Karte mehr. Nichts wirklich Spielentscheidendes, aber nett dabei zu haben. Was eher schon man wirklich spürt, ist nicht nur, dass die schwarzen Karten, also die dunkle Seite, ein bisschen mächtiger geworden ist, man aber auf der weißen Seite auch ein bisschen was Neues dazu bekommen hat, ist insbesondere, dass man bei dem Reisen, man muss ja hier, um zu einer Quest zu kommen, sich erstmal bewegen, da war es früher möglich, einfach so hinzureisen, aber wie die Anleitung jetzt ja sagt oder beschreibt, sagt sie, die Welt ist einfach härter geworden, insbesondere das Leben bei Camelot ist einfach krimineller geworden. Das heißt, man muss jetzt jedes Mal, wenn man reist, eine Sonderkarte ziehen und auf dieser stehen gegebenenfalls irgendwelche Sonderereignisse, die dann passieren. Entweder kleinere Prüfungen, die man erfahren muss, oder Merlin meldet sich und das ist schön, oder es passiert auch mal nichts, aber man kann zum Beispiel auch, und das ist immer das Fieseste, gefangen werden und dann ist es einfach nur, dass man warten muss, dass einer einen befreit. Ich glaube, damit haben wir auch das Spiel komplett beschrieben. Jetzt könnte eigentlich jeder, der es gehört hat, direkt losspielen, glaube ich, aber wir sollten trotzdem am Ende nicht vergessen, kurz zu erwähnen, wie wir das Spiel denn jetzt eigentlich abschließend fanden.
Ja, also wie gesagt, wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass es ein etwas ausgedehntes Kartenspiel ist, ist Schatten über Camelot wirklich ein unterhaltsames, kooperatives Spiel. Man sollte also mindestens 1,5 bis 2 Stunden einplanen, je nachdem, wie viele Spieler am Spiel teilnehmen und ein bisschen Einarbeitungszeit einplanen, aber dann erwartet einen ein durchaus stimmungsvolles Fantasy-Kartenspiel, das tatsächlich für die gesamte Spielzeit auch wirklich fesseln kann.
Das hast du aber schön gesagt, Christian.
Ja.
Ja, was man jetzt ja nicht gehört hat, weil ich es gleich rausschneiden werde, ist, dass er lange überlegt hat, was er nach dem das sagt. Aber das ist natürlich auch ein Podcast, der nicht einfach so runtergeredet wird, sondern da macht man sich auch mal Gedanken für jeden einzelnen Satz. Und so mache ich das natürlich auch für mein Fazit. Auch ich fand es ein ziemlich klasse Spiel. Nicht nur eigentlich, ich finde es ein klasse Spiel. Und es ist selbst ein Spiel, das bei meiner Frau gut angekommen ist, die Fantasy eigentlich überhaupt nicht mag. Und trotzdem findet sie dieses Spiel richtig gut, weil es einfach, ja, es gibt zwar durchaus kooperative Spiele auch schon vorher, aber dieses Spiel macht einfach sehr, sehr viel richtig, hat viel Abenteuer auch drin. Also man darf sich jetzt wirklich nicht nur ein Kartenspiel vorstellen, das ist schon ein Riesenspielbrett und da macht man auch so einiges drum. Man hat auch Würfel und ähnliches und man hat sogar Lebenspunkte wie bei einem kleinen Rollenspiel. Also das ist weit, weit mehr als sicherlich nur ein Kartenspiel, auch wenn die Mechanismen sicherlich dort ähnlich sind. Und wenn man sich jetzt noch die Erweiterung anguckt, dann ist die meines Erachtens nett. Also sie tut nicht weh, sie macht das Spielen gerade durch diese Reisekarten noch ein bisschen spannender und interessanter, aber das Spiel funktioniert auch ohne diese Erweiterung sicherlich richtig gut. Und wenn man diese Erweiterung haben will, muss man ja auch noch ein paar Euro zahlen. Ich glaube so 15 Euro, was das Ganze kostet, das ist schon, sollte man sich schon überlegen, ob es einem das dann wert ist. Wie gesagt, es schadet nicht, das Spiel wird nicht schlechter, sondern ein Tick besser, aber es ist sicherlich nicht so, dass es das komplette Spiel jetzt umkrempeln würde. Gut, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende. Ich weiß nicht, was wollen wir nächstes Mal besprechen? Lassen wir uns einfach überraschen und lassen wir auch die Hörer, man sollte nicht alles verraten, gucken Sie einfach jeden Tag auf www.spiele-podcast.de. Da werden Sie es sehen. Gucken Sie eine aktuelle Ausgabe vom Gelegenheitsspieler, kaufen Sie das Jahrbuch und schalten Sie uns auch das nächste Mal wieder ein, wenn Christian sagen wird,
das. Genau. Cooles Podcast in town.
Das war dein Sohn, ach Christian. So. Genau. Dann sagen wir jetzt mal tschüss. Mein Name ist Henry.
Und mein Name war Christian.
Tschüss.